Mein Thema ist schon, oder das selbstgestellte Thema ist schon komplex genug, sodass ich denke, ich muss ein paar Vorbemerkungen vorschießen. Und die erste ist tatsächlich die, dass ich mit einem ganz weiten Politikbegriff arbeite. Also Politik für mich kommt in Serien vor, nicht nur, wenn politische Institutionen, politische Entscheider Fragen nationalen Überlebens oder was auch immer thematisiert, bearbeitet werden, sondern aus meiner Sicht findet sich Politik überall und jederzeit, wenn wir Politik definieren als die Ordnung, Reglementierung, Entscheidung über die öffentlichen Angelegenheiten, dann sind ja die Gestaltungen dieser öffentlichen Angelegenheiten direkt verbunden mit Fragen wie werden soziale Schichtungen wahrgenommen, wie werden Geschlechterverhältnisse arrangiert, wie ist die Wahrnehmung des Fremden, welche Legitimationsvorstellungen und Konzepte von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gibt es in bestimmten Gesellschaften oder Regionen. Und wenn wir das eben auf Fernsehserien übertragen, heißt das für mich, dass ich mich also nicht nur und nicht ausschließlich mit Serien beschäftigen will und gleich auch im Folgenden das nicht ausschließlich tun werde, wie eben West Wing oder The Wire oder House of Cards, die ja immer genannt werden, wenn es um die Thematisierung von Politik in Serien geht, sondern eben genauso spannend wäre es, Serien zu analysieren wie Dr. House, Breaking Bad, Battlestar Galactica, Girls, Friends, Hit and Miss, The Walking Dead und noch viele andere. Und damit zu meiner Überschrift, die wahrscheinlich auch ja zumindest erklärungsbedürftig ist, weil Ideologiekritik wahrscheinlich besonders in den Ohren der Jüngeren so ein bisschen altfränkisch daherkommt und Ideologiekritik von daher, ja man könnte sagen, außer Mode geraten ist und ich das auch gar nicht unbedingt entstauben will und den Ideologiekritik für meinen Begriff von Aufklärung ja so als Kontrapunkt einfach benutze oder gebrauche und unter, wir könnten jetzt lange darüber reden, was denn ideologisch ist und wie wir Ideologien definieren. Und für mich sind Ideologien schlichtweg Überzeugungssysteme, die praktische Konsequenzen haben. Sie wirken praktisch und sind ihrerseits Effekte einer bestimmten gesellschaftlichen Praxis. Und dabei, und das ist eben das Wichtige von Ideologien und auch von der Arbeit mit Ideologien oder der Arbeit an Ideologien, dabei konstituieren sie unseren Weltbezug und damit eben auch den Deutungshorizont, in dem wir gesellschaftliche Verhältnisse verstehen. Indem Serien Realität darstellen, und das tun sie ja immer, wenn Menschen, menschliche Verhältnisse, soziale Phänomene beschrieben werden, reproduzieren ja Serien eben auch eine ganz besondere Form von Realität. Und das Problem, wenn Ideologien ins Spiel kommt, ist eben dann, dass diese Realitäten als natürlich, als nicht mehr hinterfragbar, als auch nicht weiter legitimierungsbedürftig erscheinen. Also von daher würde ich sagen, mein Begriff von Ideologien baut zunächst und zuvorderst auf dem ja, Phänomen, ich habe das genannt, der Selbstverständlichungmachung. Also das, was Sie sehen an sozialen Konstellationen, an Geschlechterverhältnissen, an Institutionen wie Kapitalismus, Eigentum, vielleicht auch Ehe, wird uns vorgeführt, diese seien eben quasi natürlich, weil sie in unzähligen Serien, unterschiedlichen Film- und Fernsehformaten immer wieder aufgenommen worden. So wäre zum Beispiel als ganz typisches Beispiel zu nennen, ja, das immer abbildbare oder immer vorfindbare Bild von Familien, die in unterschiedlichsten Konstellationen aber den Hintergrund von ganz verschiedenen Serienhandlungen abbilden. Und hier sieht man, dass die Lindenstraße für mich durchaus so in den Korpus auch der politischen Serien eingeschlossen werden könnten. Also in der Reproduktion von ganz bestimmten Familienbildern, genauso auch in der Reproduktion von ganz bestimmten Rollenmodellen, Männlichkeitsidealen, Weiblichkeitsbildern und, wäre eben das ideologische Moment darin zu sehen, dass all diese Mechanismen, Institutionalisierung als quasi natürlich daherkommen. Und die Pointe wäre eben dann zu schauen, inwieweit sich ja diese Konstellationen hinterfragen lassen. Einer der wahrscheinlich nicht Urväter, aber jemand, dem der Begriff der Ideologiekritik sehr nahe war, wäre wahrscheinlich Siegfried Krakauer mit seiner Filmtheorie, der den Untertitel seiner Theorie des Films genannt hat, die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Krakauer ging noch davon aus, dass das filmische Medium, und er spricht da vor allem über den Realismus, Neorealismus, in der Lage sei, hinter die Dinge zu schauen, also Ideologien zu unterlaufen und damit ja einen Blick auf das Kleine, auf das unbedeutend Bedeutende zu legen und damit eben für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer, als Rezipienten die Wirklichkeit freizulegen und die Errettung der äußeren Wirklichkeit damit ja zu schaffen. Und wenn man das auf aktuelle Fernsehformate und Fernsehserien überträgt, wäre ja die Frage, funktioniert das denn noch? Kann Film, will Film, konnte Film und Fernsehen überhaupt jemals ja eine äußere Wirklichkeit retten? Und ein Gegenpol bietet quasi die Aussage eines Politikwissenschaftlers und Populismusforschers von Hans-Georg Betz, er nämlich die Popular Culture, populärkulturelle, mediale Konstrukt in einem, wenn auch eingeschränkten, aber doch kausalen Wirkungszusammenhang bringt mit dem ja, Wiederaufkommen, mit der, wie er es nennt, Renaissance des Populismus. Also hier wird genau, was könnte man sagen, im Gegensatz zu Krakauer, so eine ja, Kausalität des Aufkommens von Phänomenen wie Politikverdrossenheit, Populismus in den Kontext gestellt von solchen Formaten, wie wir sie denn alle gutieren, die eben dann hochgradig ideologisch seien. Der Gegenpol dazu, auch schon in meiner Überschrift, wäre natürlich dann der Aufklärung. Aber das ist nicht der Begriff der Aufklärung, wie ihn noch die großen Aufklärer verstanden hätten. Denn dazu würde ich denken, fehlt uns ja der Blick tatsächlich ein eindeutiger Referenzpunkt, also ein Bemessungsgrund, was denn wirkliche Wirklichkeit wäre. Von daher ist also dieser Aufklärungsbegriff für mich ein anderer, nämlich er ist verbunden mit dem, was ich eben auch in der Überschrift diese verschiedenen Lesarten genannt habe. Also es bieten sich unterschiedliche Betrachtungsmöglichkeiten an, wie wir diese Fernsehformate gutieren. Wir können sie erstmal nur gutieren, ohne ja weiter zu gucken und dahinter zu schauen. Wir können aber auch versuchen, ja zu fragen, welche Fragen stellen uns denn diese Formate, welche Lesarten bieten sich an. Und dann wäre mit John Story zu sagen, massenkulturelle Erscheinungen können zunächst ideologisch wirken. Doch wir müssen Serien nicht nur als Container betrachten mit einer festgesetzten Bedeutung, die wir eben dann ja hermeneutisch richtig erschließen, sondern mit einer Vielzahl von Bedeutungen, dass also zwischen Serien auch immer ein Austausch möglich ist und damit subjektive Erscheinungsweisen zumindest als Möglichkeit kritisch gelesen werden können. Und das ist der Punkt, den ich jetzt versuchen werde, also zu fragen, welche Bedeutungsinhalte mögen sich denn in unterschiedlichen Formaten tatsächlich verbergen und triviale Stoffe mögen ja durchaus auch Fragen stellen, die dann von allgemeingesellschaftlicher Relevanz sein mögen. Ich fange an, oder mein erstes Beispiel hat zu tun mit der Serie Game of Thrones, die ich selber eher ein bisschen problematisch betrachte, und zwar wegen eines hochgradig ja, kalkulierten Gebrauchs von Splatter-Momenten und Pornografie, die aber trotzdem ja, Momente interessanter gesellschaftstheoretischer Reflexionen eröffnet. Da könnte man jetzt mehrere Beispiele wahrscheinlich sogar nennen. Man könnte über die Frauengestalten sprechen und die Entwicklung dieser Frauengestalten in Game of Thrones. Man könnte über die Darstellung und die Rolle, vielleicht auch die Selbstermächtigung von ehemals so bezeichneten Behinderten sprechen, die eben nicht Behinderte spielen, sondern eben in selbstständigen, aufgeklärten, starken Rollen zumindest zum Teil zu sein. Mein Beispiel stammt aber aus dem fast ja kanonischen, dieser Begriff oder fast schon Slogan, der mittlerweile verbunden wird mit Winter is coming, Winter is Coming als Begriff für Game of Thrones. Und Winter is Coming ist auch der Titel einer Anti-Putin-Streitschrift des ehemaligen Schachweltmeisters und Putin-Gegners Garry Kasparov, der, und das wäre meine Intuition, in diesem populärkulturellen Fahrwasser schwimmt und damit natürlich auch sofort aufgerufen wird, wenn man Winter is Coming googelt. Der andere, eigentlich viel spannendere, also wäre dann zu fragen, ist Game of Thrones und die Handlung von Game of Thrones eine Metapher für die Wiederkehr des Kalten Krieges? Welche Rolle dann Putin hätte, wäre da spannend mal zu überlegen, aber das wäre so eine Intuition. Die andere ist aber, ob wir nicht mit der Handlung von Game of Thrones auch eine wiederum als Metapher verkleidete Darstellung des Klimawandels und der Unfähigkeit einer globalen Politik, damit zu Rande zu kommen, lesen können. Und dazu einen kleinen aufklärerischen Clip.
Here's a theory. Game of Thrones is really all about climate change.
Climate change.
Climate change.
We are hurtling toward the day when climate change could be irreversible.
Really why it's so bad and why it's so hard to do anything about it. Think about the White Walkers, those horrifying monsters with the zombie army that killed everyone in that crazy battle at Hardhome. They're an inhuman, destructive force that literally changes the weather during their onslaught. Like climate change, the White Walkers are a threat to the whole human race. Noble houses like the Starks, the Lannisters, the Baratheons, the Martells, and the Boltons are too busy fighting with each other over control of the kingdom to come together over a common threat. Sometimes, they even deny that White Walkers are real.
I don't believe that giants and ghouls and white walkers are lurking beyond the wall.
You've probably seen charts of CO2 emissions skyrocketing in the 20th and 21st century as humans industrialized. And you've probably also seen charts that show just how bad that's going to be if we don't stop it. Rising flood levels, droughts, ocean acidification. Climate change is this massive global threat. But stopping it requires the world's biggest nations, like China, India, and the US, to sacrifice a little in the short term and put away their political competition with each other. In the meantime, the world's poorest people, the wildlings in the show, suffer. And the experts in the real world, or our own Night's Watch, stands on the sidelines. That's why Charlie Carpenter, political scientist at the University of Massachusetts, calls Game of Thrones a collective action story. The story of the Northern Wall and the forces it holds at bay, she says, is about the mistaken belief that the industrial civilization can stand against the changing forces of nature. People love yelling at the characters on the show for ignoring the zombie threat in the North. But if our zombies are climate change, and we're not doing nearly enough to prevent catastrophic global warming, who should you really be annoyed with?
Und die These, die in diesem Zusammenhang dann zu formulieren wäre, wäre, dass vielleicht das, was wir unbeholfen als Qualitätsfernsehen bezeichnen, schlichtweg, weil sich noch wirklich kein besserer Begriff etabliert hat, dass das für Formate sich eignet, die ganz unterschiedliche Fragestellungen möglich machen, ganz unterschiedliche Lesarten auch ermöglichen. Und so könnte man ja, und das war ja durchaus schon vorhin einmal ganz kurz angesprochen, so kann man ja Breaking Bad durchaus gutieren als die Geschichte eines um Anerkennung ringenden, aber doch mehr oder weniger gesellschaftlich erfolglosen Chemielehrers, der dann zum Drogenboss wird. Man könnte aber auch, und das ist eine These, die Dietrich Dietrichsen schon anhand der Sopranos gefasst hat und die man jetzt mit Breaking Bad wieder aufnehmen könnte, formuliert hat, dass man sagt, ist nicht vielleicht das, was wir in Familienserien wie den Sopranos oder jetzt in Breaking Bad sehen, ein Bild für die krisenhafte Situation der US-amerikanischen Mittelschichtgesellschaft, die schlichtweg nicht mehr zurande kommt, natürlich überspitzt gesagt, wenn sie sich dem Weg der Kriminalität verschließt. Also eine sehr gesellschaftskritische, pessimistische Sicht auf die Gegenwart. Genauso könnte ich wahrscheinlich The Wire, und The Wire ist ja mit dem Jahrhundertroman verglichen worden, mit einem Roman über unser Jahrhundert, so wird man ihn auch lesen können, als Sittengemälde einer US-amerikanischen Großstadt, Man könnte aber auch fragen, was passiert denn eigentlich, wenn die Institutionen versagen? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, die Kommunen zu organisieren und den Verfall dieser Institutionen überhaupt aufzuhalten? Und eine weitere Frage könnte sich anschließen im Kontext, ich hatte es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, sogar solcher Formate, die wir ganz entfernt von klassischen Politserien betrachten würden, nämlich Serien wie Walking Dead, wenn wir sehen, dass sich vielleicht ja da eine Sensibilität, eine zeitdiagnostische Sensibilität dahinter verbirgt, verbunden mit den Fragen, welche utopischen und dystopischen Gesellschafts-, aber auch Herrschaftsformen werden denn da eigentlich durchgespielt und was können wir daraus dann für Schlüsse ziehen? Man könnte das wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange weiterführen. Ich will das gar nicht unbedingt machen, nur noch zwei, drei Beispiele nennen. An der ja auch momentan in der zweiten Staffel laufenden Serie Narcos über den Drogenbaron Pablo Escobar in Kolumbien, ja auch, oder stellt sich gerade in der dramatisch zugespitzten zweiten Staffel viel stärker die Frage, was passiert eigentlich unter dem Druck einer Kriminalitätsbekämpfung oder vielleicht auch als Bild der Terrorismusbekämpfung mit demokratischen Staaten oder fragilen Demokratien. Und Serien wie Mad Men bieten sich ja einerseits fast als Aufklärungs- oder ja Geschichtsserien an, um das Panorama eines ganzen Jahrzehnts an sich vorbeilaufen zu lassen. Gleichzeitig aber auch könnte man ja gerade durch die Distanz des Rückblicks auf diese Serien und damit einer gewissen Entfernung ja auch von eigenen Fragestellungen und Diskussionen bei der Darstellung der Zeit in den 60er Jahren, Kuba-Krise ist ja auch ganz groß thematisiert, und bis zum Ende der 60er Jahre, weil deutlich wird in der Serie die Borniertheit einer Gesellschaft, der Rassismus einer Gesellschaft, Frauenfeindlichkeit in einer Gesellschaft. Und das wäre dann nur zu übertragen auf unsere Zeiten heute. Walking Dead, True Detective schließlich, ließe sich dann auch als ja, Diskurs über konkurrierende Ordnungsmodelle vorstellen, die personalisiert werden an den beiden Detectives, also Cole und Hart, die jeweils für ganz unterschiedliche Sichten auf das heutige Amerika oder moderne Gesellschaften schauen, ganz unterschiedliche Antworten auch formulieren, wobei das Ende dann ja wieder auch die Frage der richtigen Antwort ganz offen lässt. Also das als Beispiel ganz unterschiedlicher möglicher Lesarten, was ich als durchaus aufklärerischen Impuls dieser Formate betrachten würde. Und die Frage wäre dann nur, welcher Fragestellung man sich dann öffnet oder welcher Perspektive man vielleicht nachhängt. Es gibt einige Formate, und die wurden vorhin auch schon angesprochen, weil sie quasi klassisch auch schon in einem etwas kritischeren Licht gesehen werden. Das sind nämlich die Formate, Sie sehen es, 24 und Homeland, die ja manchmal beschrieben werden als Legitimation eines rechtsstaatliche Fragen nicht mehr unbedingt akzeptierenden Kampfes gegen Terrorismus oder ausländische Mächte, ob diese Serien also diese Sichtweise thematisieren oder ob sie vielleicht ja auch quer als Kritik gelesen werden, wenn man sich gerade Homeland anguckt, wo ja eigentlich sämtliche Protagonisten psychisch gestört sind, paranoisch sind oder auch ihren moralischen Standards nicht genügen, wird man ja kaum sagen können, das ist ein positives Bild der Gestalter und Entscheider oder derer, die darüber wachen, dass es uns gut geht. Bilder wie diese allerdings könnten ja auch dazu verleiten, zu sagen, nun ja, es gibt eine unterschwellige, wobei wir nicht wissen, wie das dann wirkt, eine unterschwellige Gewöhnung an ganz bestimmte Praxen, die im Namen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Terrorbekämpfung gefahren werden. Carrie, die zu ihrem Geburtstag eine Torte bekommt mit dem hymnischen Bezeichnung Drone Queen. Ein Punkt, von dem ich in der Kaffeepause noch gedacht habe, ob ich ihn rausnehme, weil er gerade explizit schon angesprochen wurde, weil er auch wirklich so wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass gerade gegen Serien wie Homeland und 24, ich habe zwar die erste Staffel Scandal gesehen, das war mir aber gar nicht mehr so bewusst, von daher würde ich Scandal sofort ja, subsumieren, ob wir nicht in solchen Handlungen eine unterschwellige, zumindest Gewöhnung an Folterpraxen haben, wodurch dann, und ich wäre fast geneigt, auf das Fernseh-Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor einer Woche oder vor 14 Tagen hinzuweisen, also diese Verfilmung des Theaterstücks Terror, wo ja auch Fragen ja letztlich des Verstoßes gegen das Grundgesetz thematisiert wurden und eben, wie wir wissen, die schweizerische Bevölkerung, die deutsche, zumindest Fernsehbevölkerung, die mitgemacht hat bei dieser Abstimmung und auch die deutschen Zuschauer eine aus meiner Sicht hochgradig problematische Bewertung der Situation vorgenommen haben. Also das ist, hier ist es ganz schwierig und da würde ich mich auch der Lesart von Andreas Dörner anschließen. Wir können ja nicht über Kausalitäten reden. Wir können nicht sagen, die zunehmende Reproduktion von positiv oder positiver besetzten Akteuren in Serien führt zu einer Zunahme von Folter. Wir haben aber in demokratischen Gesellschaften auf der einen Seite eine Zunahme der Akzeptanz von Folter und wir haben eine zunehmende Öffnung gegenüber diesem Tabubruch, auch Folter darzustellen. Und dazu genau, das war gerade schon angesprochen, bringe ich doch einen Clip der angesprochenen Sozialwissenschaftlerin, die genau dieser Frage...
I taught a class at UCLA on the CIA. I did a survey of my students to see what they knew about intelligence and what their attitudes were. And I just sort of threw in a question about spy-themed entertainment and how much they watched movies like James Bond, Jason Bourne, 24, which was very popular at the time. The students who said they always watched the TV show 24 were far more likely to support torture, assassination, rendition, indefinite detention of terror suspects, a whole host of things more than their peers would. One of the things that I did when I got to Stanford was, with the support of Hoover, I did the first national poll of public attitudes towards a variety of torture techniques, what Americans think about assassinating potential terrorists, assassinating leaders of countries that harbor them. And I found very similar results to my sort of quick and dirty poll that I did of my undergraduates. And the surprising thing was that support for torture has gone up since Obama has become president. The puzzling question then is, well, why? If President Obama campaigned on this anti-torture platform, what explains this increase in attitudes? And I think there are three possible explanations. One is that the polls that I was using to compare current attitudes were in 2005, and that could be the high point of opposition to these policies because it was right after Abu Ghraib. There was a very strong anti-torture sentiment in the public. The second possibility is that maybe there's more trust in a Democratic president to use these so-called tough measures than there is of a Republican president. The third possibility, and the one that I think is the most convincing, is it's the effects of media. That people's attitudes toward killing terrorists, detaining terrorists, and torturing terrorists are heavily influenced by the movies and the television shows that they see. Spy-themed entertainment is skyrocketing. But at the same time that we've seen this dramatic increase in spy-themed entertainment, we've seen almost no increase in spy-themed education. There's a huge gap between what's going on in the intelligence world and what people know about it. And so as a result of this gap, spy-themed entertainment has become adult education. I think there are two paths toward closing this gap. One is that Hollywood needs to take much more responsibility. The second thing that needs to happen is that we in the Academy need to do a much better job of researching these issues and writing for a popular audience and educate people about how the intelligence business works, because intelligence officials don't like to talk about it very much, but academics can bridge that gap.
Ich für meinen Teil wäre hier sehr vorsichtig, tatsächlich von Einstellungsänderungen schon zu sprechen. Das wäre auch, glaube ich, sehr schwer. Das wäre auch, glaube ich, sehr schwer, tatsächlich nachzuweisen. Ich würde hier aber vorsichtiger tatsächlich mein Argument oder meine These der Ideologisierung durch Naturalisierung ins Spiel bringen wollen. Also dass eben Folter zunehmend normal erscheint und wir ja auch über diese Diskussionen, die sowohl bei 24 oder noch viel stärker bei Homeland über die Rechtfertigbarkeit von Folter geführt werden, dass wir über die Diskurse auch schon ja, Rechtfertigungen für Folter quasi mitbeliefert bekommen. Und in ganz wenigen Szenen überhaupt nur oder in ganz wenigen Folgen auch nur dies problematisiert wird oder eine Stimme mit der gleichen Autorität auch dagegen argumentiert. Ein weiterer Punkt, der diskutiert wird, und wenn die Zeit reicht, hätte ich dazu nachher auch noch einen längeren Ausschnitt, ist die Darstellung des anderen, der Fremdheit, gerade jetzt bei Homeland. Und das macht sich gerade in der dritten Staffel bemerkbar, wenn der Iran zum großen Gegenspieler aufgebaut wird und die Iraner als zwielichtige Gestalten oder als gesichtslose Masse dargestellt werden. Und es ist sehr interessant, dass deutlich wird, dass eigentlich beide Seiten, also die USA und der Iran, dieselben politischen Maßnahmen befürworten. Da wird gefoltert, da wird gemordet, da wird entführt, Grundrechte werden geschreddert und Verfassungen spielen gar keine Rolle. Dass das aber nicht gesehen wird, sondern für den amerikanischen Fall mal ganz kurz angesprochen wird, ob es denn gerechtfertigt sein könnte, Recht und Gesetz so links liegen zu lassen, dass aber solche Diskurse auf der anderen Seite überhaupt gar nicht stattfinden und wir so wie im klassischen James-Bond-Film so die Gegenüberstellung haben. Das ist ein offizielles Bild der Serie Homeland, auch dritte Staffel, müsste die letzte Folge The Star sein, wo ja auch nochmal sehr deutlich wird, also Carrie als bunt und erkennbar und westlich dargestellte Frau, umhüllt von ja, gesichtslosen, schwarz gekleideten Monstern. Der nächste Punkt, das ist jetzt wirklich nicht originell und das werde ich auch ganz kurz abhandeln, das ist ja genau die Thematisierung in den, und da würde ich wirklich so einen Zug des dominierenderen Stils der Darstellung von Politik, Prozesse andeuten wollen, dass Politik gleichgesetzt wird mit Macht, mit der Ausübung von Macht, und zwar eben nicht, um damit hehre Ziele zu verfolgen, sondern Macht um der Macht willen. Verballhornt wird das ja immer als Machiavellismus abgetan und medial verarbeitet. Machiavelli tut man damit Gewalt an, aber lassen wir es mal so durchgehen. Das Spannende an diesem Format ist aber dann tatsächlich, und das war ja auch schon dann wirklich in der vorher schon angesprochen von Andreas Dörner, dass eben aktuelle Politiker, aktuelle Politikerinnen, auch Institutionen jetzt gesehen werden, hinterfragt werden vor dem Bild, das wir in House of Cards präsentiert bekommen. Und von daher ja Frank Underwood zu so etwas geworden ist wie zu einem ja, positiven Rollenmodell. Interessant könnte man das vergleichen, die Älteren unter Ihnen werden vielleicht noch Oliver Stones Wall Street kennen, aus den späten 80ern vermute ich mal, ich glaube 87, mit einer sehr plakativen Darstellung eines Börsenhais, Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas, der interessanterweise dann in bestimmten Bereichen, also in Bereichen des Managements und auch durchaus so in der Ausbildung von Bankern und Brokern, ja, zum positiv besetzten Rollenmodell wurde und die Intention von Oliver Stone damit absolut konterkariert wurde, der eigentlich ja einen Anti-Helden deutlich machen wollte. Und so etwas Ähnliches finden wir auch schon in Zweigen des Management-Trainings, weil man ja von Frank Underwood auch eine Menge lernen kann.
And the butchery begins. Any pugilist worth his salt knows when someone's on the ropes, that's when you throw a combination to the gut and a left hook to the jaw. In Gaffney, we had our own brand of diplomacy. Shake with your right hand, but hold a rock in your left. I've always loathed the necessity of sleep. Like death, it puts even the most powerful men on their backs. The heart can choke the mind when all its blood flows back onto itself. There can be no false steps now. The higher up the mountain, the more treacherous the path. Good things happen to good people.
Avoid wars you can't win and never raise your flag for an asinine cause like slavery.
When the money's coming your way, you don't ask any questions.
This hurts us both, but it's not my wound to suture. Claire must be the surgeon.
Only she can stop the bleeding. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. It's not beginning the story that I fear. It's not knowing how it will end. Everyone is fair game now. There are two types of vice presidents, doormats and matadors. Which do you think I intend to be? The only thing more satisfying than convincing someone to do what I want is failing to persuade them on purpose. It's like a do not enter sign. It just begs you to walk through the door.
From a lion's den to a pack of wolves, when you're fresh meat, kill and throw them something fresher.
Even Achilles was only as strong as his heel.
Cry havoc, said he who fought chaos with chaos and let slip the dogs of war.
Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Welcome back.
Vor diesem Hintergrund mag ja dieses Zitat, was ich vorhin gezeigt habe, von Betz zum Zusammenhang von Politikverdrossenheit, Populismus auch nochmal in ganz neuem Licht erscheinen, weil das ja eine Frage wäre, wie wird auf eine solche Darstellung von Politik reagiert? Und da wundert es dann doch schon ein bisschen, auch das ist ja angesprochen worden, ich glaube, wir haben genau den gleichen Clip auch im Auge gehabt, wenn Obama, und er wird eben sehr häufig zum Fernsehkonsum gefragt und seine Lieblingsserien wechseln auch von Monat zu Monat oder von Fragesteller zu Fragesteller, dass er sich permanent ja, mit Frank Underwood vergleichen lassen muss. Und das zwar auf eine sehr elegante, sehr rhetorisch geschickte Art und Weise macht, aber die Frage ja wäre, ob das dann dem Gegenstand adäquat ist.
Before we go, I have, do you watch House of Cards? Do you watch Scandal? What are your thoughts on those shows?
You know, I watch House of Cards. I haven't seen Scandal yet, but Michelle has watched Scandal. I have to tell you, life in Washington is a little more boring than displayed on the screen.
I hope so.
You know, the truth of the matter is if you followed me, most of my day is sitting in a room listening to a bunch of folks in gray suits talking about a whole bunch of stuff that wouldn't make very good television.
No. Well, that's what I do, and we make great television. I have to
tell you, though, Ellen, there is not much dancing in the Situation Room,
no.
As a general rule.
That's what's missing. That's what you have to do.
That's the problem.
All right. What about that Let's Move campaign? Make people dance in there.
Also die Frage wäre, und das ist eine Frage, die ich mir gerade vor dem Hintergrund dieser spezifischen Tagung, dieser Tage gestellt habe, wie ließen sich in Bildungskontexten konkret dann die, wie ich formulieren würde, durchaus ideologischen Gehalte und die gleichzeitig aber auch aufklärerischen, wie lassen sie sich freilegen, wie lässt sich damit arbeiten, ist das überhaupt möglich in solchen Kontexten, wobei, wie gesagt, also ich durchaus unterscheiden würde zwischen Homeland 24 und auch ja, der Nutzung von House of Cards im politischen Unterricht. Es ist aber trotzdem spannend, welche Möglichkeiten Fernsehen, gerade diese neuen, wie wir ja sagen, anspruchsvollen Fernsehserien haben, für die sich ja mittlerweile eingebürgert hat, von transgressiven Fernsehen zu sprechen. Also die Überschreitung wird jetzt thematisiert, überschritten werden vielleicht ja auch Denk- und Deutungshorizonte, überschritten werden auch Maße des Erträglichen, wahrscheinlich auch was Gewaltdarstellungen angeht. Überschritten werden aber auch bestimmte ja, gesetzte Vorstellungen, die gesellschaftliche Konventionen abbilden und damit eben als naturalisiert erscheinen, wie zum Beispiel heteronormative Vorstellungen, die zunehmend in bestimmten Formaten thematisiert werden. Transparent könnte man hier nennen, Hit and Miss könnte man hier nennen. Und ich habe Ihnen ein Beispiel gebracht, das jetzt ein bisschen länger ist und ich lange gedacht habe, kann ich Ihnen zumuten, 10 Minuten, ja, ich würde sagen, ein Lehrstück transgressiven Fernsehens anzuschauen, habe mich aber dafür entschieden, weil ich es dann gerne kontrastieren würde mit dem, ja, finalen Abschluss der 3. Staffel von Homeland, um daran nochmal, ja, diese Pole deutlich zu machen zwischen Ideologie, Aufklärung und diesem großen Raum dazwischen. Kleine Umbaupause, es geht aber sofort weiter. Ich bekomme gerade den Hinweis, ich solle mal fragen, wer hat Transparent gesehen oder wer guckt Transparent? Wer hat Hit and Miss gesehen oder guckt Hit and Miss? Und ist Horace and Pete, gibt es glaube ich noch nicht in deutscher Übersetzung, ist glaube ich nur eine Staffel, die gerade in den USA läuft. Okay. Ich muss ganz kurz sagen, damit Sie diese Szene überhaupt kontextualisieren können. Es geht um die Begegnung eines Mannes und einer Frau nach einem One-Night-Stand, die sich jetzt morgens eben begegnen. Und ich glaube, mehr müssen Sie gar nicht wissen.
Hey. Morning.
Hi. Sorry, I fell asleep at Pesta. I didn't mean to spend the night.
Sorry.
Don't worry. Going. I'm not going to make this into an awkward morning.
It's all right. Hey, you want some eggs?
No, I'm not going to.
Just some eggs. I mean, I made them if you want some. You don't have to, but.
Well, walk of shame is a bit easier on a full stomach.
Yeah. Come on.
Look, I don't want anything from you. You understand, right?
Fully.
I'm not.
It's just some eggs.
And then I'm gonna go.
Okay. Yes, please do.
Okay then, because I really love some
eggs. Right?
Good.
Is that all right?
Yes, so good.
It's kind of hard to fuck up some scrambled eggs, but. Do you have a. Where are you? Do you have a far way to walk shamefully?
Not very far. So what's your deal? You own this bar.
Mm-hmm. Yeah, my sister and I and my cousin, we own it together. Family bar.
Married?
No, not for a long, long time.
Kids?
Yep, 2.
How old?
I have a son who's 23, and my daughter is 23.
Oh, twins.
Nope.
You have a daughter and son who are the same age, they're not twins.
Mm-hmm.
What happened?
I Well, I got married when I was 21, and my wife was 32. It was not, I mean, it was too fast for me. So she has a sister, and her sister's my age. And me and her sister started to start fucking.
Oh.
Yeah.
Ooh, why? Why?
Well, because, you know. So.
Shit.
Then her sister and her, I got them both pregnant at the same time.
Oh my God! Holy shit.
Yeah.
Holy shit.
Yeah.
I think I'm gonna need some hair of the dog on that.
Oh, yeah? Okay. Sure.
God. Did they all find out?
Sorry?
Did they all find out?
Yes, it broke my family up.
What about the sister?
She just kind of took off, you know? I don't know, she went traveling and stuff. And my wife, she raised the kids together, you know, like brother and sister, cousins.
But they know now, the kids.
Yeah. Yeah, I mean, you know. I mean, you can lie to kids about who their mom is. You can actually pull that off, but you can't pretend that they're twins. That's...
Wow.
Yeah. I mean, my son doesn't talk to me. And Alice, it's my daughter, she's in my life. I don't know why, but I'm glad.
Lot.
Yeah, it's a lot.
Can I just say that was some serious fucking?
It's not, yeah,
it's not boring.
No, right?
It was not nothing.
Yeah, that was a big fucking fuck, man.
Yeah, penis is not that big. Nice though.
Yeah.
Really nice.
Okay, I'll take that. It's not bad. Nice little penis.
No. Well, that's not what I said.
Well, you have a very nice pussy.
Thank you.
Yeah, it's really, really nice.
Thank you. I'm being picked it out myself.
Oh, yeah.
Yeah,
nice
I had
job.
It put it in 10 years ago where my dick used to be. You're wondering if I'm kidding.
No. I mean, I know you're kidding. I'm not worried about it.
Why would you worry about it?
You mean, what if you're
I was a woman?
You are a woman.
Yes, I am.
Yeah, you're not a man.
No, I'm not.
We weren't one before, though, right?
Who cares what I was before? I'm a woman.
Are you fucking with me right now? You're fucking with me. You're fucking around.
What if I'm not? What if I'm not?
You're fucking with me. I know you are. What if you're not? What if you were? What if you
what,
were?
What if I was?
What if you used to be a guy?
What if I am a woman that used to be a guy?
Well.
Let me ask you this.
Yeah.
Do you think that a person who transitions from being a man into being a woman is as much a woman as someone who was born a woman?
Well, I mean, yeah, they should be treated that way.
You think they should be
treated?
Yeah.
If you trans as whatever from one sex to another, then. When you get there, you should be able to. You feel it. Call yourself whatever you think you are. It's up to you.
Whatever you think you are. And so you think trans people are deluded that they're wrong, but we should just be nice to them and let them believe it.
I don't think that.
Okay,
that's not,
okay. Sorry. So you think that they should be treated like women, even though they're not.
I just think that legally. You know, like the Constitution, I think they should have the same rights. I think they should have the same rights.
And by rights, you mean? using a toilet, applying for a job.
Yeah, well, I mean, and, you know, getting married. Gay people can get married. I think it's great that gay people
We're
can get married.
We're not talking about gay people.
No, I know.
Look, do you think that a guy who transitions into being a woman should be able to marry a man in a heterosexual marriage?
Yeah, sure. Yes.
Okay. So who's the guy who marries her?
A guy who has that preference, who likes that.
Okay. So you think that a man who has sex with a transgender woman is a sexual preference?
Yes. Yes. Yes, okay. I do think so. That's...
So a person who is born a woman in a male body, mm-hmm. who transitions and becomes a female, is only allowed to have sex with someone who specifically gets off on fucking transgender people. She can't just be herself and just live her life. She can't meet men, date men, fuck men, marry men. She's just like a woman who was born a woman. I mean, she can apply for a job. She can serve her country. She can use a toilet. But she can't do the one thing that makes her a woman. She can't fuck men. Unless they're freaks who dig chicks that used to have dicks.
Well, that's her, right? So then, okay. All right, well, let's say, for instance, let's say that you were used to be a guy.
Okay.
If you used to be a guy, I mean, you would have an obligation to tell somebody you're going to be with.
Why?
Because a guy, like for instance, me, has a right to know if he's having sex with a man, because I'm not gay.
You think you had sex with a man last night?
No, I assume I didn't. Because you would have to tell somebody a thing like that.
But you didn't ask me before we had sex. You just told me about your big special penis and invited me upstairs.
But you don't have to ask people which one are you. Before you get started, it's just a person has a right to assume.
Did I have the right to assume that you aren't a sexual deviant who did the unthinkable with his special penis?
Fucking deviant.
Yeah. Okay, look, no, in some cultures, what you did in your family is considered a crime punishable by death. So did you have an obligation to tell me what kind of man I was getting intimate with instead of springing it on me like the morning paper over some eggs? I'm not judging you. I'm making a point. Look at me. Okay, I am not judging you. Well, you did do something wrong, but I am not judging you. I would not do that. I am not looking down on you. But you are judging people just for being themselves. So let me put your mind at rest about one thing. You had sex with a woman last night.
Yeah, I did.
You did?
Mm-hmm. I always was a woman. Can I just say one thing?
Yeah.
I believe in equal rights for everybody. That's what I believe in. I mean, for everybody.
I know you think you do.
No, I do. I really do.
There.
I do.
There. Everyone is feeling real good about accepting the transgender right now.
I know.
They, They love the transgender when they're transitioning. They're brave. They're right. Becoming themselves. It's right. Good for them. But the true path to acceptance comes when you have sex with one and you don't think you got cheated into doing something gay. Because no. That, my sister fucking friend, it's ignorant. Mm-hmm. And hey, fucking was good, right? You got uh-huh. Fucked good by a woman.
Uh-huh, right? Yep.
What difference does it make what she used to be?
Wow.
And that's why you shouldn't have breakfast.
Uh-huh. Do you want to see each other again?
You wanna?
Yeah.
Okay, there's one thing about me you should know.
Uh-huh.
I'm a drunk.
Well, I own a bar.
We'll see.
That's my sister.
Ich habe länger überlegt, ob ich tatsächlich es Ihnen zumuten konnte, so einen langen Ausschnitt anzuschauen. Fand es aber einmal schwierig, ihn irgendwie zu kürzen. War sehr beeindruckt von der Art der Inszenierung und denke, dass es ein sehr gelungenes Beispiel dafür ist, auf welchem Niveau und ja, ich würde sogar sagen, wie sensibel solche gesellschaftlichen Fragen zu verhandeln. Und mir wurde die Handlung geschildert im Vorhinein, bevor ich den Clip sah. Und ich habe mich mal gefragt, wie werden die Themen eingeführt? Und ich finde, dass das auf eine sehr sensible Art und Weise passiert. Und die Frage, die sich natürlich nur ergäbe, und das ist ja die Frage, die vorhin ja auch schon gestellt wurde an den Vortragenden Andreas Dörner, welches Publikum finden solche Formate? Und fänd ein solches Format auch das Publikum bei uns? Ganz kurz noch ein sehr im Kontrast dazu stehendes Beispiel. Wir haben hier, man könnte fast sagen, ja, ein sokratisches Gespräch zwischen Ankläger, Verteidiger, Verteidiger, Ankläger in mehreren Wellen und es werden Argumente diskursiv abgewogen. Die Inszenierung ist aus meiner Sicht auch sehr stimmig, auch wie der Raum aufgeteilt wird. Jetzt haben wir eine Szene und das ist die letzte Szene der dritten Staffel von Homeland, wo es um das von vielen ja beweinte Ende von Nicholas Brody geht. Und achten Sie bitte mal auf unsere Hauptprotagonisten, also eben wie wird Carrie dargestellt und Nicholas Brody und wie werden die anderen gezeigt. Der Clip ist lange nicht so lang wie der gerade gezeigte.
Let's go by. No.
Das zwei Beispiele für, man könnte sagen, unterschiedliche Strategien, also die sehr diskursive, subtile im ersten und die ja überwältigende, auch mit ja, einer gewissen Symbolik überhäuften, also Carrie trägt ja auch das Kind Brodies unter ihrem Herzen, zwei unterschiedliche Strategien, die ich so an diesen Polen von ja, zwischen Ideologie und Aufklärung angesiedelt finde. Und jetzt wäre es natürlich viel zu eindimensional zu sagen, Homeland ist Ideologie und Horace und Pete ist dann die Aufklärung und dass es viel eher darum geht, ja, unterschiedliche Sichtweisen in den Formaten deutlich zu machen, obwohl es eben, und damit will ich dann auch schließen, natürlich auch Qualitätsunterschiede im transgressiven Fernsehen gibt. Ganz schönen Dank.
Ja, vielen Dank, Marc. Jetzt ist wieder Zeit für Ihre Fragen, Anmerkungen, Kommentierungen. Wir haben gelernt aus dem ersten Panel, dass wir wirklich mit zwei Mikrofonen das versuchen müssen zu bespielen. Wenn Sie mir ein Zeichen geben, wird jemand zu Ihnen kommen. und Ihnen ein Mikrofon geben. Man sieht tatsächlich ein bisschen schlecht. Ja, wunderbar, da. Vielleicht muss ich mich in irgend so ein dunkleres Eck stellen.
Ich würde gleich zwei Fragen formulieren. Und zwar zum einen, aus welcher Serie war denn dieser Clip mit dem Frühstücksgespräch? Weil ich fand die Fragen sehr interessant, die da gestellt wurden. Sehr kurz und prägnant im Prinzip. Und zum Zweiten wäre jetzt die Frage, das ist ja auch eine Art von Politik, die hier betrieben wird, in dem eben die Normen, die wir anlegen, unterschwellig dadurch verändert werden. Gibt es dazu schon Studien, inwiefern sich die Ansichten der Bevölkerung verändert haben, was jetzt zum Beispiel die Akzeptanz von Homosexualität, von Transgender und Ähnlichem schon verändert haben durch Fernsehserien, sowas wie Transparent oder One Big Happy zum Beispiel?
Die erste Frage habe ich akustisch rein nicht verstanden. Wenn es darum geht, aus welcher Serie dieser Clip ist, dann ist es Horace and Pete. Zu dem zweiten, und das ist ja die für uns auch, denke ich, spannende Frage, mit der sich die empirische Wirkungsforschung schon seit langem traktiert, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, Einstellungsveränderungen durch ganz bestimmte Formate zu gucken, die dann unter Umständen noch ja, sehr in zeitlichen Abstand gutiert werden. Over the long run müsste man tatsächlich gucken. Wir haben ja vorhin schon gehört, der erste Kuss zwischen zwei homosexuellen Männern in der Lindenstraße hat das verändert. Spannend wäre natürlich, und da würde ich schon sagen, wie reagiert Fernsehen auf Realität, auf gesellschaftliche Diskurse und wie reagieren dann gesellschaftliche Diskurse wiederum auf Fernsehen? Es ist eben sehr, sehr spannend. Ich würde auch sagen, auch in der Serie Transparent, die aus meiner Sicht den Weg sucht, wo sie hin will. Erste Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel, wo gerade in der dritten Staffel wiederum auf einem sehr diskursiven Niveau genau Fragen dieser Veränderung von Normen und der Akzeptanz anderer Lebensentwürfe, Praktika und so weiter, wie man die führen soll. Wie sich das natürlich widerspiegelt in Einstellungen, vermag ich gar nicht zu sagen. Andersrum, aber natürlich ist ja interessant, dass es zunehmend thematisiert wird und auch wieder auf unterschiedlichen Niveaus. Also es gab so eine Phase, wo gerade das Phänomen von Transgender damit abgebildet wurde, indem man nackte Körper sah, wogleich eben sich dann der Blick brach an unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen und so weiter. Davon geht man, glaube ich, mittlerweile ab und diskutiert das viel sensibler. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Und das geht natürlich auch einher mit, wenn wir jetzt in den Wahlkampf gucken, Hillary Clinton, die jetzt auch über Lesbians, Gay und Trans redet. Also da ist ein immer innerhalb sogar des politischen Mainstreams eine Debatte, wo Minderheiten, vormals noch stimmlose Minderheiten, zunehmend an öffentlichem Raum, im Wissenschaftsbereich, an Universitäten und vielleicht zunehmend dann auch in bestimmten Formaten gewinnen. Und wir können dann nur spekulieren, je mehr das auch in normale Formate einsickert, dass es dann natürlich noch einen größeren Effekt hat.
Ja, ich habe gar keine Frage. Ich hätte aber dazu vielleicht nochmal einen Perspektivwechsel vorzuschlagen, weil das eine wäre ja zu sagen, es gibt eine größere Toleranz durch die Fernsehserien. Man könnte aber ja andersrum fragen, und Herr Dörner hat ja nochmal auf die kommerziellen Aspekte vorhin hingewiesen. Also unsere Gesellschaft macht es möglich, dass sowas auch gezeigt wird. Das heißt, man kann ja auch nochmal die Perspektive drehen und sagen, die Gesellschaft ist quasi bereit für solche Fernsehserien. Und ich finde es ein bisschen zu einfach, sozusagen das nur in die eine Richtung zu sehen, sondern man müsste eigentlich die interdependenten Beziehungen genauer anschauen.
Das ist ja eine uralte Befassung, gerade der Filmsoziologie, die jetzt zu erweitern wäre durch eine Seriensoziologie, dass wir bei dem Kunstwerk Film und auch beim Kunstwerk Fernsehserie auch den Marktcharakter, den kommerziellen Aspekt mit drin haben, will ich gar nicht soweit negieren. Natürlich muss ich mir überlegen, finde ich für sowas erstmal einen Markt, finde ich dafür ein Publikum. Und man könnte sogar spekulieren, dass wir uns auch in also von der Ästhetik her in Formaten bewegen, die wiederum dann ein eher gut situiertes Publikum ansprechen, wo diese Problematik verhandelt wird. Ich will das gar nicht ausschließen, ich hatte es auch auf dem Schirm. Denke, diese ökonomischen Fragen in der Befassung von Qualitätsfernsehen sind immer wichtig. Nur macht das wenig gegen meine Befassung damit oder auch gerade vor dem Hintergrund der Frage, wie gehe ich dann in Bildungskontexten damit um, damit nehme ich das Material, wie ich es finde, und gucke dann, was für Lesarten, was für Fragestellungen, auch was für spannende normative Diskussionen und auch Dimensionen werden da eröffnet.
Ja, also ich habe noch mal eine Frage. Können die Serien denn nicht auch als Tool zur Aufklärung dienen, dass man sagt, dass sie einfach ein Instrument zur Debattenschaffung sind? Also es gibt ja mittlerweile eine immer mehr wachsende Schicht in unserer Bevölkerung, die abseits von öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel ist und versucht mit einzelnen Phrasen einfach sich dieser Debatte fernzuhalten. Lügenpresse oder was auch immer, beziehungsweise die kann man ja als verloren aus diesem Diskurs sehen. Können denn Serien diese Bevölkerung zurückholen?
Sie erwischen mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich wirklich kein Wirkungsforscher bin. Was ich aber weiß von der Wirkungsforschung ist ja, dass wir sowieso nicht sagen, dieses Format oder diese Serie wirkt jetzt auf uns hier im Raum so und so oder triggert bei uns jetzt die Diskussion, sondern es bedürfe ja schon einer gewissen Vorgestimmtheit, um sich dem auszusetzen und um sich dem auch affirmativ oder diskursiv auszusetzen. Und da hätte ich dann so, würde ich denken, das Problem ist eben dann, wie kriegen Sie das als Stoff, als Diskussionsangebot, als Diskurs zu den Menschen, ja, von denen Sie gerade sprechen? Also da müssten wir dann tatsächlich über Bildungsorte reden und fragen, ja, gibt es noch Foren, Arenen, in denen wir die erreichen? Würde aber denken, selbstständig und freiwillig setzen die sich dem nicht aus. Und das ist ja genau ein Problem eben von Streben nach kognitiver Konsonanz und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn ich nicht empfänglich bin in irgendeiner Weise für die Problematik, die in dem vorletzten Clip verhandelt wird, dann setze ich mich dem gar nicht aus. Oder werde ganz negativ das beurteilen und sogar als zur Stützung meines negativen Weltbilds wieder umdrehen für mich selber und in den Diskursen, in denen ich zu Hause bin. Und da wäre, glaube ich, dann Übersetzungsarbeit und auch Bildungsarbeit erforderlich.
Hier vorne. Zweite, dritte.
Ja, danke. Können Sie die Ideologisierung durch die Naturalisierung nochmal näher ausführen, nochmal näher beschreiben, dass dieses Phänomen? Und dann noch eine zweite Frage, diese Aufklärung, die jetzt versucht wird in manchen Serien, auch mit The Wire oder so, wurde jetzt schon sehr früh versucht und leider damals in Amerika kein Quotenerfolg und auch da kann man ja auch sagen, dass da eine gewisse Ideologie von David Simon dahinter steckte, was er da alles sozusagen aufzeigen wollte. Und die ist ja aber auch irgendwie für bestimmte Gesellschaftsschichten ja auch nicht transportierbar oder so. Und das wird jetzt erst im Nachhinein transportierbar. Und da wäre halt die Frage, also auch durch diesen Einspieler von Ellen da mit Barack Obama, also ist das gut, dass man das jetzt sozusagen zeigt, ah ja, die Serien wollen doch nur aufklären und, oder, ja, genau.
Zu dem Ersten, das ist die schlichte Überlegung, wenn ich alltäglich in Medienformaten eine komplette Vater-Mutter-Kind-Familie sehe, dann empfinde ich sie zunehmend als normal und zwar wirklich als, ja, fast evolutionär normal und eben nicht als eine historisch kontingente Konstruktion, die genauso auch zwischen drei Männern oder fünf Frauen oder mit und so weiter sein könnte. Also von daher sind ja Konstellationen zwischen Menschen in ganz unterschiedlichen Institutionen tatsächlich vorstellbar. In einer Demokratie, in einer anderen Wirtschaftsform und so weiter und so fort. Aber in der ständigen Überschreibung einiger, man müsste gucken, welche sind das denn? Welche Institutionen sind wirklich ganz klassisch, die so naturalisiert sind, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen? Und das meine ich nur mit dem ideologischen Gehalt. Und die ideologiekritische Arbeit wäre genau das, ja, vorgeblich Unhinterfragbare in Frage zu stellen und läuft eben dann wieder auf die ganz klassische politisch-philosophische Frage hinaus, die wir uns ja viel zu selten stellen: Wie wollen wir eigentlich leben? Wie will ich leben und wie wollen wir in gesellschaftlichen Konstellationen leben? Und von daher, ich bin gar nicht so sicher, ob ich die Ideologie von Simon kenne. Ich lese das in meinem Sinne und ich entwickle daraus meine Fragen. Ich glaube auch nicht, dass die Fragen, die ich tatsächlich an Breaking Bad gestellt habe, dass die im Vordergrund standen. Also wenn wir wissen, wie es zum Plot kam, ist das ja ganz anders entstanden als Gesellschaftskritik einer vergehenden Mittelklasse und so weiter, sondern da bin ich in meiner Sicht sehr frei mit meinen Interpretationen und auch mit meinen Lesarten und würde da keine privilegieren und sagen, ich habe aber die richtige Lesart von Game of Thrones, weil ich das jetzt als, ja, mahnendes Fanal zur Arbeit gegen den Klimawandel sehe.
Ich habe mich mal auf die Liste gesetzt. Und würde gern deine Frage, die Frage aller Fragen, wie wollen wir leben, erweitern auf die Frage, welche Serien wollen wir denn schauen? Das scheint mir in diesem Rahmen auch eine nicht ganz unwichtige Frage zu sein. Und ich habe deinen Beitrag so verstanden, Marc, dass du ja zunächst die These ganz stark gemacht hast, dass egal welche Beispiele wir wählen, es immer quasi eine Perspektive, eine aufklärerische Perspektive da drauf gibt und eine ideologische. Dann hast du aber mit zwei Beispielen geendet, bei denen einem das so richtig schwer fällt, ne? Also man könnte ja sagen, als ich damals West Wing geguckt habe, ich habe nicht viel davon gesehen, weil mir war das viel zu süßlich und zu super. Also heute irgendwie denke ich, war doch toll, dass das junge Menschen inspiriert hat, in die Politik zu gehen. Also welche Serien wollen wir gucken und gibt es nicht nach deinem Vortrag doch wieder die besseren und die schlechteren Serien, die uns wohltun und die uns weniger wohltun? Das schien mir am Ende doch so ein bisschen im Raum zu stehen.
Also nach meiner Definition würde ich mich immer zurückziehen auf die Ermöglichung konkurrierender, unterschiedlicher, möglichst hoffentlich dann interessanter Lesarten. Und da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer bei Homeland und ich tue mich ein bisschen schwer bei 24. Finde mehr bei House of Cards, wo ich sagen will, man kann das auch anders lesen als eine Entlarvung genau eines solchen, ja, Politikverständnisses oder Politikbetriebes oder mal der eigenen Überprüfung, wie sollte denn die Sache da laufen. Also da habe ich aber ein bisschen Angst, ob das nicht sehr subjektivistisch wäre. Und mein Punkt wäre eigentlich, gucken wir doch mal nach diesen Möglichkeiten von unterschiedlichen Layers, die wir dann freilegen und nicht gleich zu sagen, es gibt die High Quality und die Low Quality und dann irgendwann sind wir bei der nicht mehr Quality.
Okay. Es wird ruhig im Raum. Da hinten ist noch mal eine Wortmeldung in Rot.
Mich würde interessieren, ob die Politserien generell unsere Wahrnehmung von Politik auf ungerechtfertigte Art und Weise, also um den Begriff falsch in den Mund zu nehmen, auf ungerechtfertigte Art und Weise unsere Wahrnehmung von Politik verschieben. Und ob diese Art, wenn dem so sei, irgendwann komplett kollabieren wird, dass wir also im Prinzip sagen, man kann Politserien nicht mehr ernst nehmen und diesen zugeschriebenen Wahrheitsgehalt noch erhalten, weil es eben alles extrem wird, immer zugunsten einer Vermarktung und des Verkaufs. Sehen Sie dieses Potenzial?
Das ist ja genau die Frage und das ist ja auch, denke ich mal, so eine der Intuitionen, die Betz dazu getrieben hat, Populismus und Populärkultur so zusammenzubringen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich mir das gar nicht erschlossen, weil ich an Quality-TV dachte und an die fantastischen Serien, die ich gerne gutiere. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass also solche Serien wie House of Cards, wenn sie denn ja mit anderen Serien zusammengehen, so eine Vorstellung der Politik, die machen das ja nur für sich selber. Wir haben das ja auch vorhin gehört. Also wo es nicht mehr um Gemeinwohl geht, wo es nicht um das Bohren dicker Bretter geht, sondern ja Präsidenten, die dann auch vor Verbrechen nicht zurückschrecken und so weiter. Und gucken wir das eigentlich alle mit Tongue in Cheek und finden das irgendwie ganz pfiffig, was Underwood da macht und wissen, dass es aber im Oval Office ganz anders abläuft? Oder kann es nicht auch genauso bei einer bestimmten Anzahl von Leuten ja diese Vorstellungen von einer eigenen Kaste, die abgehoben ihr Ding machen und so weiter, verstärken? Ich würde es als Symptom nehmen, ob das wirklich Einstellung verändert, wie gesagt, finde ich wahnsinnig schwer. Und da wäre auch zu gucken, ob sich diese Entwicklung nicht wieder bricht. Und ob wir da auch dann sagen, das hatten wir schon und jetzt kommt aber wieder der gute Politiker oder die gute Politikerin und so weiter. Wie gesagt, da wird man drauf gucken müssen, aber ich betrachte es ja mehr als Symptom. Und warum wird es geguckt, weg von diesem rein Marktargument, also was für untergründige ja, Nähen tun sich da auf zwischen Zuschauergruppen, die eben diese Serien gutieren. Tun sie das, weil sie da eben unterschiedliche Sichtweisen tatsächlich gucken und studierte Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sind, oder finden sie sich da wieder in ihren Blasen und ihren Affekten und so weiter? Und das wäre natürlich eine hochgradige Problematik, die ja dann eigentlich gegen meine Intuition Betz viel mehr Recht geben würde, als ich eben anfangs zugestehen wollte.
Die letzte Frage ist sicherlich auch eine Frage, die sich jetzt gleich bei diesem Empfang noch mit verschiedenen anderen Menschen besprechen lässt. Es ist sicher spannend, auch andere Antworten noch auf diese Frage zu hören. Ich habe das Vergnügen, Sie alle einzuladen, durch diese Türen zu gehen und den Abend mit uns gemeinsam jetzt gemütlich und kommunikativ ausklingen zu lassen. Trinken Sie ein Glas Wein mit uns, essen Sie mit uns zu Abend und wir freuen uns dann auf morgen früh. Wir treffen uns, ich habe nicht geguckt, um 9 Uhr wieder hier im Raum. Bis dahin.